Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
Na, ein wenig nervös, was die Tolkien-Tage betrifft.
Ich bin so nervös. Aber immerhin bin ich nicht alleine. Sebastian hat auch schon gesagt, er ist nervös.
Ja.
Dann ist es berechtigt, nervös zu sein.
800 Karten gibt es noch und dann werden die Tolkien-Tage erstmalig ausverkauft. Also wenn ihr das hört, das kommt auf jeden Fall noch vor dem Tolkien-Tagen raus, dann guckt, ob ihr am Sonntag noch eine Karte kriegen könnt. Ich habe gehört, es wird legendär.
Das habe ich auch gehört und das macht mich auch nervös.
Hast du denn einen Tee der Folge, um dich ein wenig runterzubringen?
Ja, aber ich weiß nicht, ob der mich runterbringt, denn es ist Salbei und ich hasse Salbei. Also,
warum trinkst du ihn dann?
Weil der in meinem Semaria-Tee-Kalender drin war.
Okay.
Also falls ich zwischendurch Würggeräusche mache, liegt es daran, dass ich an meinem Salbei-Tee trinke.
Ach gut, schauen wir mal. Ich würde sagen, zum Tolkien-Tag und was ihr dort auch noch alles so erleben könnt und wann wir Autogrammstunde geben, packen wir einfach ans Ende.
Okay.
In die Hausmeisterei, weil wir haben ja zwei Kapitel gehabt dieses Mal.
Und wieder jede Menge Feedback.
Wollen
wir anfangen mit dem Feedback?
Legen Sie los, die Kapitelmarke ist gesetzt.
Sehr gut. Erstmal vorab, wir haben sehr viel Feedback bekommen zum der Hobbit-Thematik, also ob Thranduil und Thingol oder wie schrieb Tolkien erklärt, Thinguil oder sowas? Ja, Thinguil war es, glaube ich. Dafür haben wir sehr viel Feedback bekommen, da werden wir bei zu einem späteren Zeitpunkt drauf eingehen, nämlich dann, wenn wir mehr Evidenz gesammelt haben für die Thematik. Und wir beginnen wieder mit etwas für die Seele, also für unsere Seele als Hosts. Tobias, möchtest du einmal das erste Feedback für die Seele vorlesen?
Endless Arnold schrieb im Discord, ich muss jetzt auch mal mein Feedback da lassen. Erstmal muss ich sagen, dass ich euch beiden sehr sympathisch finde. Man merkt einfach, dass ihr zwei für die Sache, Tolkien, Herr der Ringe etc. lebt und voll begeistert dabei seid. Bleibt wie ihr seid, nun zum Podcast. Ich muss euch sagen, ich freue mich immer wieder auf eine neue Folge. Gefühlt vor einer Ewigkeit habe ich das Silmarillion gelesen und finde es super. Dass ich durch euch das Buch noch einmal erleben kann. Das ist jetzt total falsch intoniert gewesen, aber macht nichts. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass wir nicht nur die Geschichte, dass wir, heißt es nicht ihr? Achso, nein doch. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass wir nicht nur die Geschichte zusammengefasst bekommen, sondern erhalten ebenfalls interessante Hintergrundinformationen. Einfach nur Dankeschön.
Und einfach nur Dankeschön fürs Zuhören, Endless Arnold.
Und dann schrieb Lisa noch ein Feedback, Maria.
Ja, genau. Das fand ich sehr toll, was Lisa uns geschickt hat. Sie schreibt, liebe Maria, lieber Tobias, erst einmal vielen Dank für diesen Podcast. Ich finde es immer sehr spannend, euch zuzuhören und hatte selbst schon den ein oder anderen Halleluja-Moment. Ich habe euren Podcast vor circa... Gut, das war jetzt ein Überraschungs-Halleluja-Moment für mich. Ich habe euren Podcast vor circa 3 Wochen entdeckt. Zu der Zeit habe ich mit meinen Viertklässlern im Deutschunterricht begonnen, den Hobbit zu lesen und musste seit dem Unterricht immer wieder schmunzelnd an euch denken. Denn meine Schüler stellten bisher schon unzählige Fragen, die auch in eurem Podcast gestellt bzw. beantwortet wurden. So musste ich schon erklären, woher die kleinen Orks kommen, warum die Elben nicht alle an einem Ort leben, ob es unterschiedliche Elben gibt, wer die Zwergenruhen erfunden hat und was es mit diesen riesigen Adlern auf sich hat. Da wir gerade erst am Karok angekommen sind, bin ich sicher, dass es noch mehr solche Momente geben wird. Viele der Antworten hatte ich von meinem eigenen Lesen des Silmarillions doch im Kopf. Ich war aber gerade bei den Fragen nach den Elben sehr dankbar, dass ich kurz zuvor erst euren Podcast gehört hatte. PS, ich verrate meinen Viertklässlern nicht alles, sondern reiße viele Dinge nur an und verweise dann auf die entsprechenden Stelle im Silmarillion. Das Buch steht im Moment bei uns im Klassenzimmer. Tatsächlich hatten ein paar Kinder es bereits in der Hand und haben sich ein bisschen eingelesen. Alle Daumen hoch, Lisa, für diese tolle Frühindoktrinierung von wehrlosen Kindern.
Ich war heute beim Barbier und meinte, Fuad, wenn ich 3 Daumen hätte, ich würde dir 3 Daumen hochgeben. Hast du wieder sehr gut hinbekommen. Und dementsprechend auch 3 Daumen hoch für Lisa.
Ja, also sehr, sehr gute Aktion. Und ich finde es sehr spannend, dass die Kinder in der 4. Klasse schon das Silmarillion sich zumindest mal angucken. Ich glaube, ich hätte es in der 4. Klasse auch schon sehr toll gefunden. Und das hat mich dann, als ich das gelesen habe, darauf gedacht, wann gibt es endlich das Kindersimmerillion? Und ich glaube, mit dem, was wir gerade so kriegen an Adoptionen, ist es nicht weit, bis wir eine kindergerechte Simmerillion-Ausgabe kriegen.
Die Frage wäre aber doch eher, wie würde so eine kindergerechte Ausgabe aussehen?
Hast du eine Kinderbibel, Tobias?
Nein, ich habe noch nicht mal eine normale Bibel.
Also eine Kinderbibel ist quasi eine Bibel nur minus Gewalt.
Also bleibt dann überhaupt noch was übrig? Grußwort und Abschlusswort?
Ja, es tatsächlich sind Kinderbibeln auch doch sehr lang und sehr schön und meistens sehr farbenfroh gestaltet und sowas hätte ich gerne auch für Silmarillion. Also einfach ganz viel über nette Valar und liebe Elben und unverständnisvolle Menschen. Also Kinder-Silmarillion, wann?
Ja, fragen wir mal bei Klett-Kotta nach.
Bitte. Dann ein anderes Thema, quasi ein Follow-up zum einem Thema der letzten Folge. Da hatte Lukas uns eine Frage geschickt zur, wie Tolkien Geschichte darstellt. Und da hatte Lukas jetzt nochmal eine Nachricht geschrieben. Möchtest du die vorlesen, Tobias?
Ich habe zu meiner Frage und deiner Antwort, Maria, nochmals nachgeforscht, wo es darum geht, ob Tolkien eventuell einen Trick angewandt hatte, um uns die Geschichten so nahe zu bringen, dass sie wie als eine mythische Version der Vergangenheit erscheinen. Ich glaube wirklich, dass dies einer der Gründe ist, warum Tolkien so über den anderen Eskapisten steht. Ich habe dann auch in Quora einen Kommentar gefunden, der dies eventuell besser in Worte fasst, wie ich dies kann. Es ist ärgerlich, weil es einige Dinge gibt, die wir nicht wissen und auch nie wissen werden, weil Tolkien behaupten würde, dass sie nicht im Buch von Westmark stehen, wo er die Geschichten gefunden hat. Und das ist ein bisschen langweilig, persönlich gesehen, denn als jemand, der ziemlich besessen ist, möchte ich alles darüber wissen, aber das ist unmöglich. Tolkien wollte es real halten. Also gab er uns so viele Einblick, wie er gehabt hätte, wenn das Buch von Westmark eine reale Sache gewesen wäre und von ihm entdeckt worden wäre, um es uns zu übersetzen.
Und das Originalzitat ist auf Englisch, das hat der Lukas übersetzt und das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ja, ich kann diesem Zitat eigentlich auch zustimmen, also in gewisser Weise. Also worauf das eben anspielt ist, das hatten wir mal in einer früheren Folge besprochen, dass im Herr der Ringe steht, dass Bilbo so eben das Rote Buch der Westmark umfasst Dinge, die Bilbo geschrieben hat, also den Hobbit, dann die Frodo und Sam geschrieben haben, nämlich quasi den Herrn der Ringe und dann auch Übersetzungen aus dem Elbischen und noch weitere Dinge. Und diese Übersetzungen aus dem Elbischen sind dann quasi so die In-World Vorlage für das Silmarillion und nach diesem Zitat, dem Lukas hier anscheinend zustimmt, ist es eben so, dass Tolkien gesagt hat, ja, manche Dinge standen da eben nicht drin, also weiß ich die auch nicht und dann kommen dann so Sachen zustande wie, ja, die Weisen sagen das, aber wir wissen es ja nicht so oder man sagt, was wir in den heutigen Kapiteln auch wieder finden konnten. Würde ich schon zustimmen, ich würde aber trotzdem immer noch sagen, das, was ich letzte Folge, wenn ich mich richtig erinnere, auch gesagt habe, dass viele Sachen einfach deshalb unklar sind, weil Tolkien es sich nicht einigen konnte, was passiert. Dann haben wir ganz viel Feedback bekommen beziehungsweise ganz viel 4 zur Frage, wie der Meliens Gürtel aussieht. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass viele Leute sich das irgendwie als Gebirge vorstellen. Es ist aber kein Gebirge, sondern irgendwas anderes. Und da hatte Lena im Discord geschrieben, ich habe mir Meliens Gürtel immer als so eine Art Hecke vorgestellt, beziehungsweise einen Ring aus besonders undringlichem Wald, natürlich auch verzaubert. Dann hat Teng Vernier geschrieben.
Dornröschen lässt grüßen.
Nochmal bitte?
Dornröschen lässt grüßen.
Oh ja, das ist, aber Rosen gibt es glaube ich nicht in Turin. Aber es wäre auch schön.
Es ist eine Hecke, ob das jetzt eine Rosenhecke oder was anderes. Eklig, stachelig ist es uns, ist verzaubert.
Ja gut, gut. Einigen wir uns darauf, es ist eine Dornröschenhecke. Dann schrieb Teng Vernier auch im Discord, meiner Vorstellung nach ist der Gürtel einzig aus Zauberwerk und Illusion ein klein wenig so vorstellbar wie der westliche Düsterwald in den Hobbit-Filmen. Kann mich nicht mehr an die Hobbit-Filme wirklich gut erinnern, aber so ein Gürtel aus Zauberwerk und Illusion, das trifft, glaube ich, auch meinen Vorstellungen schon so ganz. Und Hype Beats hat direkt auf Terangwis Kommentar geschrieben, jep, sehe ich auch so, man will durch, läuft aber im Kreis, verwirrt sich, kommt woanders aus. Denke ich auch. Und dann hat Lyra noch geschrieben, ich stelle ihn mir auch eher als Zauberwerk vor, als eine physische Barriere. Aber natürlich könnte der Stierling, der dort ja offenbar üppig wächst, ebenfalls Teil der Schutzwirkung sein. Vielleicht auch weitere giftige Pflanzen wie Eibe, Fingerhut, Tollkirsche, Goldregen? Fragezeichen?
Ich dachte, wir hätten schon geklärt, dass das wie bei Hogwarts ist. Sobald man sich irgendwie dem nähert, fällt einem ein, scheiße, ich muss die Steuererklärung noch machen und flitzt nach Hause.
Scheiße, ich habe die Tür offen gelassen, der Drache könnte reinkommen.
Tja.
Ja, ich glaube, wir dürfen uns alle selber vorstellen, wie Milians Gürtel aussieht. Vielleicht sieht Milians Gürtel ja für jede Person anders aus.
So wie der, nicht der Vielsafttrank, der Glückstrank, der dann für Hermine dann ja auch wie frisch gemähtes Gras und Papier riecht, ist dann diese Hecke entsprechend. Der eine muss die Hausaufgaben machen, der andere die Steuererklärung und der andere hat vergessen, dass das Essen noch auf dem Herd ist.
Oder wie der Irrwicht, der sich einfach immer wieder in das die Barriere verwandelt, vor der man am meisten Angst hat.
Steuererklärung, Essen auf dem Herd gelassen, Tür für den Drachen offen gelassen. Im Endeffekt kommen wir immer aufs Gleiche raus.
Okay. So viel zum Feedback.
Ja, dann kommen wir mal zum ersten von zwei Kapiteln heute. Kapitel 11 von Sonne und Mond unter Verhüllung Valinors.
Wie hat es dir denn gefallen, Tobias?
Ja, war ein bisschen träge.
Was? War,
aber die Sonne kam. Ja, ich warte ja immer noch auf Action. Du sagst ja jedes Mal Action, 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 Action.
Action kommt bald, okay?
Ja, das sagst du seit 10. Ich glaube, ich hätte auf dem Bingo auch machen müssen. Maria verspricht Action.
Ich verspreche deshalb Action, weil bald Action kommt. Aber weißt du, das Podcast ist so relativ langsam.
Ja, also es bezieht sich halt eigentlich mehr so darauf, dass ich lese es und höre es ja zeitgleich und mache mir dabei Notizen. Und ich fand, dieses Kapitel hat sie einfach gezogen, genauso wie das nächste. Das kann natürlich daran an meiner täglichen Verfassung sein, dass es halt nicht gerade die beste ist, so also kurz vor den Tolkien-Tagen. Aber ich dachte schon so, also es hat keine Freude gemacht, sie zu lesen. Ich hing da nicht an jedem Wort, sondern dachte immer nur so, es waren noch zwei kurze Kapitel. Oh, noch eine Seite. Noch eine Seite? Noch fünf Seiten? Ja, die Kapitel haben, also es ist schön, das, was erscheint, gibt einen netten Cliffhanger im ersten Teil. Weil im zweiten Kapitel, das wir heute besprechen, gibt es auch was Schönes und etwas Irritierendes. Aber das war jetzt, wo ich sage, okay, sind jetzt alle Protagonisten, da können wir jetzt endlich loslegen.
Etwas Schönes und etwas Irritierendes ist, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung des Silmarillions. Und auch ein ganz herrlicher Untertitel für die Folge, glaube ich.
Ja, guck mal, da haben wir unser Untertitel doch auch gefunden.
Sehr gut. Und wir nehmen noch nicht mal so lange auf. Ich bin eigentlich schwer enttäuscht, denn das Kapitel gehört zu meinen Lieblingskapiteln im Silmarillion. Und es ist vielleicht sogar mein Lieblingskapitel nach einem Kapitel, das ein bisschen später kommt im Silmarillion. Ich find's ganz toll, weil das so in der Tradition zu den Naturmythen ist. Also wir bekommen quasi Naturphänomene erklärt durch Mythen. Und das finde ich ganz, ganz toll, wie Tolkien das macht. Aber erstmal die kurze Zusammenfassung. Also wer kommt vor? Es kommen Valar vor, es kommen Maia vor, es kommen Morgoth und beziehungsweise Melkor. Er heißt wieder beide, hat wieder beide Namen im Kapitel. Kommt vor hauptsächlich. Wo spielt es? Es spielt in Valinor, ein bisschen in Mittelerde und in Ilmen, das ist der Himmel. Wann spielt es? Es spielt im ersten Zeitalter, genau gesagt zu Beginn des Zeitalters der Sonne. Und was passiert? Wir erleben eben, wie die Sonne und Mond entsteht und bekommen auch verwandte Naturphänomene erklärt. Genau, das ist das Kapitel. Schon irgendwelche Fragen, Tobias?
Nö, nö. Also wie gesagt, es gab ja eigentlich nicht, also es gab eher so eine Verständnisfrage, weil es halt auch schon etwas länger zurück war. Was war nochmal das Verderbnis Feanors, dass er von Melkor so beeinflusst wurde, dass er dann abgehauen ist und hinter sich eigentlich nur eine Schneise der Verwüstung zurückgelassen hat?
Genau, und das Wichtigste von dieser Schneise ist der Sippenmord von Alqualondë, wo die Noldor die Teleri gemetzelt haben, um an ihre Schiffe zu kommen. Das ist quasi das, wo jetzt im ganzen Silmarillion immer wieder drauf referiert wird. Das ist quasi der Fall, der Sündenfall in einer gewissen Weise der Noldor.
Ah, okay. Gut, denn wie gesagt, wenn man das Buch wahrscheinlich einfach durchliest oder wenn man im Nachgang diese Podcasts nacheinander durchhört, dann ist das wahrscheinlich auch klar, aber liegen ja teilweise doch etwas längere Zeiten dazwischen. Ich meine, wir haben jetzt heute den 1. Juni, normalerweise hätten wir auch schon eine Woche früher aufgenommen, was aber einfach zeitlich dieses Mal alles nicht ging. Und gut, nee, das war jetzt so eigentlich so die einzige Frage, was ich wieder absolut Tolkien-esk fand, ist, dass er einen Begriff einführt, auf den man auch von dem Zusammenhang gegebenenfalls schließen kann, aber erst im nächsten Kapitel sagt, was dieser Begriff auf sich hat.
Welcher?
Hildor.
Ach so, ja, stimmt. Das ist ein... Tolkien spoilert wieder, indem er irgendwelche Sachen sagt, die er nicht erklärt. Also Tolkien geht wieder seinem Lieblingshobby nach, nämlich Foreshadowing.
Ja. Also wie gesagt, es war eigentlich aus dem Kontext relativ klar ersichtlich. Also es war jetzt nicht so, wo ich dachte, aber ich fand es ja wieder klasse, dass er es erst im nächsten Kapitel macht.
Zu den lustigen Namen kommen wir auch noch. okay, dann gehen wir das Kapitel doch mal durch. Also nach dem Tod der Bäume und dem Auszug der Noldor, also der Schneise der Verwüstung, sitzen die Valar im Schicksalsring in Valinor. Und wir erfahren von Tolkien, dass die Valar nicht komplett inkompetent sind, wie ich ihnen vorgeworfen hatte, als wir die Kapitel gelesen haben von der Verbannung der Noldor. Sondern die Valar können vieles mit Gedanken statt mit Händen bewirken und stumm ohne zu sprechen können sie miteinander Rat halten. Um ein bisschen weiter Valar-Bashing zu betreiben, es ändert nichts daran, dass sie eigentlich nichts tun. Also sie sind schwer betrübt über Fëanors Fall, eben was mit Fëanor passiert ist, wo wir gerade schon darauf angesprochen haben. Dann wird ordentlich foreshadowed, nämlich wir erinnern uns, Fëanor antwortet dem zweiten Boten von Manwë im Kapitel von der Verbannung der Noldor. Und dieser Bote ist ja vielleicht Mandos, der auch da spricht. Daher sage ich, wir gehen weiter und dies eine künde ich voraus. Taten werden wir leisten, die besungen werden sollen, bis ans Ende aller Tage von Ada. Und darauf antwortet Manwë jetzt und sagt, so sei es, als teuer bezahlt mögen jene Lieder gelten und doch als wohlfeil, denn der Preis könnte kein anderer sein. Für Ehre zu uns gesprochen, unerahnte Schönheit werde eher zuteil und Böses soll gut sein, wenn es gewesen ist. Auf dieses Zitat kommen wir auch später nochmal zurück. Und Mandos sagt dann, und doch böse bleiben und zu mir wird Fëanor bald kommen. Also wir haben wieder ordentlich Ankündigungen von Dingen, die in der Zukunft passieren werden.
Ja, Mandos weiß mal wieder mehr.
Mandos weiß immer mehr als alle anderen. Das ist sein Job, alles zu wissen. Die Valar versuchen dann nochmal die Bäume zu retten, was sie ja schon vorher mal versucht haben, und scheitern wieder daran.
Naja, fast. Und sie haben ja so ein kleines Erfolgserlebnis.
Genau, denn unter Yavannas Gesang trägt Telperion, das ist der silberne Baum, zur Erinnerung eine silberne Blüte, und Laurulin, der goldene Baum, trägt eine letzte goldene Frucht. Und dann ist es vorbei mit den beiden Bäumen. Und aus dieser Blüte und dieser Frucht werden dann Sonne und Mond.
Da, da.
Ist das kein Halleluja-Moment?
Nee, also ein Halleluja-Moment ist ja für mich etwas, wo ich dachte, oh mein Gott, jetzt ergibt alles einen Sinn. Dass es irgendwann Sonne und Mond gibt, weiß ich spätestens, seit ich die Briefe gelesen habe. Also das war jetzt, wo ich dachte, okay, das ist sehr offensichtlich, dass es das irgendwann gibt. Aber ja, es ist halt nett zu wissen, dass es im Prinzip die Überbleibsel der Bäume sind.
Ja, ist das nicht schön, wie die Bäume sich durch die ganze Geschichte von Ada ziehen?
Ja, ich hatte mir noch ein Zitat rausgesucht, was ich sehr interessant fand auf mehreren Ebenen. Die Sonne nämlich wurde als Zeichen für das Erwachen der Menschen und das Vergehen der Elben gesetzt, während der Mond ihr Andenken bewahrt.
Das Zitat habe ich rausgesucht, aber wollte es an einer späteren Stelle ansprechen. Aber ja, das ist sehr interessant, weil wir ja auch im nächsten Kapitel erfahren, dass die Menschen beim Aufgang der Sonne aufwachen. Und
ja, aber ich fand es, weißt du, ich meine, die Geschichte Mittel- oder Ardas ist ja noch sehr jung, auch wenn es schon ein paar tausend sich anguckende Jahre hinter sich hat. Aber jetzt zu sagen, die Sonne geht auf und es ist gleichzusetzen mit dem Untergang, mit dem Vergehen der Elben, fand ich schon makaber.
Aber Tobias, du weißt doch, alles ist Verfall bei Tolkien. Es beginnt und schon verfällt es wieder.
Ja.
Es ist alles nur eine einzige, wie sagt man das denn, eine einzige Spirale nach unten.
Aber es ist eine verdammt, verdammt lange Spirale nach unten.
Ja, sei froh, ansonsten wären die Elben schon viel früher weg. Aber wie gesagt, dazu wollte ich später noch näher drauf eingehen. Also wir haben diese Blüte von Telperion und die Frucht von Laurelin und daraus, beziehungsweise darum formen Aule und seine Gehilfen jetzt Gefäße, steht im Deutschen. Im Englischen steht da Vessel, beziehungsweise Vessels, und das kann eben auch nicht nur Gefäß bedeuten, sondern auch Fahrzeug. Und ich finde es ein bisschen seltsam, dass Kriege da Gefäße gewählt hat, weil es ist eigentlich schon relativ klar, dass das Fahrzeuge sind, die irgendwie über den Himmel fahren.
Wie viel PS?
Aber egal. Jetzt ist die Frage, ne, haben die so Zugpferde oder fahren die von selber? Das ist auch eine Sache, über die wir gleich noch ein bisschen mehr reden können, wenn wir uns die realen Vorbilder angucken.
Okay.
Der Sache, aber ich kann die Frage leider nicht beantworten. Ich weiß nicht, eine Wala-Stärke vielleicht. Und Wala verleiht ihnen dann Kraft, die unteren Regionen des Ilmen, das ist der Himmel, zu durchqueren und brachte sie auf ihre vorbestimmte Bahn über dem Gürtel der Erde von Westen nach Osten und zurück. Also ganz wichtig, die Sonne und der Mond ziehen erst von Westen nach Osten und nicht noch von Osten nach Westen, wie wir das kennen. Und ein lustiger Funfact in meinem E-Book, das ich mir angucke, steht Urnen statt Ilmen. Ich glaube, da hat hat der OCR ein bisschen versagt. Aber ihr könnt ja mal gucken, falls ihr auch ein E-Book lest, ob das bei euch auch Urnen steht statt Ilmen. Also Urnen gibt es, glaube ich, nicht mit Tolkiens Welt.
Ja, also bei mir steht definitiv Ilmen drin.
Gut, in meiner gedruckten Ausgabe steht auch über Ilmen. Hoffen wir, dass es nur dieses eine E-Book ist, das ich habe. Und was auch wichtig ist zu betonen, ist, der Mond erscheint aus eigener Kraft und es spiegelt nicht nur Sonnenlicht, wie er das unserer Welt tut. Und mit dem Licht wollen die Wala quasi Melkors Werke unterbinden. Und die Wala sind vielleicht, da haben wir so eine schöne Stelle, wo steht, es heißt, um die Menschen besorgt, die bald kommen werden vermutlich und deren Geburtsstätte man nicht kennt. Und um die ein bisschen zu schützen, wollen die Wala ein bisschen für Licht sorgen. Und die Wala befestigen auch Valinor, davon wird aber später erst erzählt werden. Dann haben wir also einerseits das Schiff der Sonne. Im Original steht
da... Warte ganz kurz, ich würde, weil du es gerade gesagt hast, das geht ja auch gegen Melkor, beziehungsweise gegen Morgoth. Der schützt sich ja davor. Und dann dachte ich mir so, naja, wenn er sich doch davor schützt, dann ist das ja sehr auffällig. Wieso hat man den damals dann nicht einfach aufgegriffen und ausgeräuchert?
Weil in Valinor aktuell allgemeine Inkompetenz herrscht.
Achso, doch Inkompetenz.
Es ist nicht ganz nachvollziehbar, warum die Wala nicht Melkor angreifen jetzt.
Also ich stelle mir einfach vor, ich erschaffe Sonne und Mond. Oder wie man es auch immer jetzt nennen möchte. Und es gibt auf der Erde oder auf diesem Platz, über den ich herrsche, mehr oder weniger, gibt es auf einmal einen großen dunklen Fleck. Dann würde ich doch mal hingehen und gucken, warum da so viel Nebel ist, warum da so dunkel ist, warum mein Licht nicht da durchscheint. Das ist doch eigentlich, also das ist ja schon Textmarker und Neonschild, blinkendes Neonschild mit Catch Me.
Schon, vor allem, weil wir auch später erfahren, dass Melkor, The Morgoth, aktuell ein bisschen geschwächt ist. Also für mich macht es wenig Sinn, warum nichts passiert, warum die Wale ihn nicht angreifen. Aber wir hatten ja schon mal geklärt, die Wege des Manwë sind unergründlich und Manwë handelt einfach nicht rational nach unseren Vorstellungen, sondern irgendwie hat so seine eigene Logik. Außerdem würde das Buch deutlich kürzer sein, wenn die jetzt Melkor einfach fertig machen würden. Genau, also wir haben einerseits die Sonne und die wird beschrieben als Schiff der Sonne. Im Original steht da Vessel of the Sun. Und die wird von Arien gesteuert. Und Arien ist eine Maia von Vana. Also vermutlich gehört sie zu Vana. Und sie hat die Blumen in Vanas Garten mit dem Tau Laurlins gegossen. Die goldenen Blumen. Und das ist quasi ihre Verbindung zu dieser Frucht von Laurlin.
Aber sie ist doch auch ein Feuer. Sie ist doch auch der Feuergeist, der erwähnt wird, oder?
Genau, das... gleich noch, aber ja, sie ist ein Feuergeist und sie ist auch ein besonderer Feuergeist.
Ja, sie ist nachher nackig.
Ja, auch das, aber sie ist auch nicht von Melkor, sie ist nicht zu Melkor übergegangen, weil wir haben ja früher gehört, dass Melkor ganz viele Maia schon ganz früh verführt hat und auf seine Seite gezogen hat und Arien aber nicht und sie ist quasi stark, sie hat Melkor widerstanden.
Aber wäre das dann nicht auch eigentlich eine Person gewesen für starke Frauen bei Tolkien?
Bestimmt. Haben wir leider vergessen. Tja, so geht's mit den kleinen Charakteren. Dann der Mond wird genannt aus irgendeinem Grund Insel des Mondes, also im Original Island. Warum der Mond eine Insel ist, keine Ahnung, wird nicht erklärt. Wird von Tilion gesteuert. Tilion ist auch ein Maia und gehört zu Orome. Und da steht, Silber liebte er über alles. Und das ist, und er ruht sich gerne, er hat sich gerne unter Temperions flimmernden Strahlen ausgeruht nach seiner Arbeit. Und das war Grund genug für ihn zu sagen, ich möchte gerne den Mond übernehmen. Und genau. Also wir haben zwei Maya, die die Sonne und den Mond steuern quasi. Und der Mond, der meistens Isil genannt wird im Kapitel, während die Sonne Ana genannt wird, geht zuerst auf. Und dann ein wunderschönes Zitat, das quasi zusammenfasst, was passiert in dem Moment, in dem der Mond aufgeht. Nun hatte die Welt eine Zeit lang Mondschein und viele Dinge regten sich und erwachten, die lange im Schlafe Yavannas gewartet hatten. Morgoths Diener wurden scheu, die Elben der Auslande sahen freudig hinauf und als der Mond eben über die Dunkelheit im Westen stieg, da ließ Fingolfin seine silbernen Trompeten blasen und begann seinen Marsch nach Mittelerde hinein und lang und schwarz gingen seinen Leuten ihre Schatten voraus. Wir erinnern uns zurück, Fingolfin und seine Schar wurde ja von Feanor verraten und zurückgelassen, weil Feanor die Schiffe verbrennen lassen hat, mit dem er und seine Leute übergesetzt sind. Und Fingolfins Leute müssen ja über die Helkaraxe laufen. Und als sie dann ankommen in Mittelerde, geht gerade der Mond auf und sie blasen ihre silbernen Trompeten, die sie mitgenommen haben, weil Leute in Mittelerde, wenn sie irgendwo hinlaufen, dann nehmen sie auf jeden Fall immer ihre Instrumente mit. Genau.
Haben die Zwerge ja auch gemacht. Harfen, Trommeln.
Wir werden im Silmarillion noch viel mehr Leute erleben, die Instrumente dabei haben, in Situationen, wo man es nicht erwartet. es ist eigentlich ein Wunder, dass Sam nur eine Salzdose mitgenommen hat nach Mordor und nicht irgendwie ein Schlagzeug. Das wäre ziemlich cool. Aber das ist eigentlich ein Wunder, weil es passt eigentlich nicht ganz in die Logik von Tolkiens Charakteren. Frodo und Sam hätten irgendein Instrument mitschleppen sollen. Auf jeden Fall. Nachdem der Mond 7-mal den Himmel überquert hat, geht dann auch die Sonne auf. Und da wird beschrieben, und der erste Sonnenschein auf den Türmen der Pelori war wie ein großes Feuer. Die Wolken bei Mittelerde wurden bewegt und man vernahm den Laut vieler Wasserfälle. Nun war Morgoth erst recht entmutigt und stieg in die tiefsten Gerüfte von Angband hinab. All sein Diener rief er zurück und breitete große Wolken von Dunst und Qualm über sein Land, um es vor dem Licht des Todesgestirns zu verbergen.
Tagesgestirn.
Oh.
Nicht Todesgestirn.
Ich hab an den Todesstern gedacht.
Hat er jetzt auch noch bei Lukas geklaut.
Oh ja, Tolkien, der Böse. Aber steht Tagesgestirn. Der Todesstern. Okay. Und an dieser Stelle erinnern wir uns, dass im Herrn der Ringe die Orks ja auch ein Problem mit Sonne haben und die Trolle im Hobbit auch zu Stein werden im Sonnenlicht. Also anscheinend böse Charaktere haben ein Problem mit Sonne und der Ursprung ist vermutlich, dass Morgoth auch ein Problem mit Sonne hat.
Aber warum hat er ein Problem mit Sonne?
Ja, weil man ihn dann sieht, weil er böse ist und im Dunkeln herumläuft.
Keine zufriedenstellende Antwort.
Aber guck mal, vorher war es ja dunkel, als die Bäume weg waren. War es ja dunkel bis auf die Sterne.
Ja, aber ich meine, er hat sich ja auch den Bäumen genährt, als sie noch an waren.
Ja, aber weil er mit dem Zweck, sie zu zerstören.
Ja, aber hat er sie zerstört wegen des Lichtes oder weil er wusste, welche Liebe die anderen für diese Bäume hegen und er einfach nur tiefgrund hässlich und böse ist?
Ich glaube, eine Mischung aus beiden. Also sowohl wollte er seine Taten verschleiern im Dunkeln, als auch einfach böse sein.
Okay.
Okay, gehen wir weiter. Nach Vardas ursprünglichen Plan sollen die beiden Gestirne immer im Himmel stehen und von Westen nach Osten und wieder zurückfahren, sodass das eine im Westen gerade abfuhr, wenn das andere im Osten umkehrte. Es wäre dann so ein bisschen wie bei den beiden Bäumen, die ja auch quasi, der eine ging an und dann hörte der andere auf zu scheinen, sodass man so Zwischenphasen hatte und sowas. Und so hat sich Vardar das auch vorgestellt.
Aber Vardar hat nicht mit Tolkiens inniger Liebe und also Hassliebe zum Mond gerechnet, weil Tolkien und der Mond, die wissen wir ja, die waren so spinnefeind, weil der Mond nie das tat, was Tolkien wollte. Und nur wenn Vardar das möchte, heißt das noch lange nicht, wenn der Urschöpfer Tolkien es nicht haben wollte, warum es dann bei Vardar funktionieren sollte.
Ich schätze deine kreative Verbindungsschöpfung. Allerdings existierte diese Geschichte lange vor dem Herrn der Ringe, bevor Tolkien Probleme mit dem Mond hatte. Warum das sein könnte, dass Tilion so herumtrödelt und warum er nicht das tut, was er soll, da kommen wir gleich nochmal zu ein bisschen. Dann steht da Tilion aber war saumselig und hielt weder die Geschwindigkeit noch die vorgezeichnete Bahn ein. Angezogen von ihrer Glänze versuchte er sich Arien zu nähern, obgleich Anas Flammen ihn versenkte und die Insel des Mondes wurde verdunkelt. Wir haben hier also erstmal haben wir eine Mondfinsternis hier.
Eine Sonnenfinsternis.
Aber die Insel des Mondes wurde verdunkelt, nicht die Sonne. Ja. Die Sonnenfinsternis kommt erst gleich.
Genau.
Und nicht nur trödelt Tilion immer rum, sondern Lori und Este sagen auch, ja, es gibt ja gar keine Zeit mehr zum Schlafen und zum Ausruhen, es ist ja immer hell jetzt. Und daraufhin ändert Valar ihren Plan und die Sonne bleibt eine Zeit lang in Valinor im Westen. Das heißt, sie geht nicht unter, sondern sie hängt halt ein bisschen im Valinor rum und wird dann von Ormus Dienern unter der Welt hergezogen und dann geht sie wieder nach Osten und geht da wieder auf. Denn wir erinnern uns, da ist ja eine Scheibe, das heißt, es gibt einen unten, man kann also unter der Erde durchfahren und dann im Osten wieder aufgehen. Und der Mond geht nun ebenfalls im Osten auf. Und dann steht da, Tilion aber ging bald schneller, bald langsamer, wie es noch immer seine Art ist. Und nach wie vor zog ihn Arien an, wie sie ihn immer anziehen wird, sodass man oft bald zusammen über der Erde sehen kann. Oder zu anderen Zeiten kommt er jetzt so nahe, dass sein Schatten ihre Strahlen verbirgt und dunkel wird es mitten am Tag. Wir haben hier also wunderschöne Mythe, die erklärt, warum es Mondphasen gibt und warum es die Sonnenfinsternis gibt.
Und ich denke mir so, Alter, quatsch die Alte doch einfach mal an.
Das geht ja nicht, er kommt ja nicht dran, er ist ja zu heiß.
Ja, dann schickt eine Taube.
Die verbrennt dann vielleicht.
Ist ja nicht Ikaros.
Ja, aber...
Gilt das jetzt schon als Liebesgeschichte? Ich frage für ein Bingo.
Ich glaube, still a better love story than Twilight, aber...
Die Frage ist, welche Liebesgeschichte ist nicht besser als Twilight?
Ja, das ist die Bedeutung dieses Memes, aber ich glaube schon. Also es gibt bestimmt noch Fanfictions über die beide.
Oh Gott, okay. Die heiße, nackige Flamme.
Es gibt Fanfictions über alles. Morgoth greift jetzt Tilion an, aber Tilion gewinnt. Beziehungsweise Morgoth lässt angreifen, denn Morgoth macht eigentlich nichts mehr selber. Morgoth wagt aber nicht, Arien anzugreifen und er schwächelt ohnehin so ein bisschen, denn da steht, indem er an Tücke wuchs und das Unheil, das er ersann, seine üblen Kreaturen eingab und in seine Lügen verstrickte, ging seine Kraft in diese über und verstreute sich, während er selbst immer erdgebundener wurde und nicht mehr geneigt war, aus seinen dunklen Burgen hervorzukommen. Also, das ist die Stelle, an die ich eben angespielt hatte. Also, Morgoth schwächelt eben und vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, ihn ein bisschen auszuräuchern aus seiner Burg, aber... passiert nicht. Stattdessen befestigen die Valar Valinor, indem sie zum Beispiel die Pelori, das ist ja dieses Gebirge, was Valinor umgibt, immer höher machen und die Kalakiria, das ist diese Breche in den Pelori, die die Valar für die Elben angelegt haben, die wird jetzt sehr gut bewacht und die Valar setzen auch die verwunschenen Inseln ins Meer, die ein bisschen so den ähnlichen Effekt haben wie Melians Gürtel, also man wird verwirrt, wenn man da durchfährt und durch diese Vorkehrungen wird der Weg nach Valinor nun verschlossen für fast alle, wie uns gespoilert wird.
Genau, aber es gibt ja ist ganz Valinor abgeschlossen? Nein, ein kleines Tor im Osten widersetzt sich der Macht der Römer. Ach, nicht schlimm, anderes Fanbereich.
Aber ein gut bewachtes.
Ja.
So viel zum Kapitel, fürs Erste, für die Zusammenfassung, was passiert im Kapitel. Hast du noch welche Fragen, Tobias?
Ah, ich schau gerade mal, wie gesagt, nur noch was sich gegebenenfalls mit dem Feuergeist auf sich hat. Kommt das oder ist das jetzt einfach so Tolkien gegeben?
Das ist nicht ganz Tolkien gegeben, dazu kann ich gleich was sagen.
Okay, es gibt natürlich wieder einen schönen Cliffhanger am Schluss.
Natürlich, kein Kapitel ohne Cliffhanger.
Ich habe auch eine Vermutung, wer es sein könnte.
Oho, aber das sagst du jetzt nicht, denn wir spoilern nicht.
Nur
Tolkien darf spoilern.
Ich würde ja nicht spoilern, weil ich weiß es ja nicht. Es wäre ja ein Raten. Wie lange ist eigentlich, sind wir jetzt mittlerweile in einer normalen Tag-Nacht-Gleiche, also 24 Stunden, oder ist das immer noch gefühlt mehrere Jahre?
Es müsste jetzt normal sein, also es müssten normale Tage sein. Beziehungsweise die Erde wird ja noch rund werden, um mal selbst zu spoilern. Und vielleicht ändert sich dann noch was daran, wie lange es dauert. Weil ich könnte mir vorstellen, so... Eine runde Erde? Warte mal. Ich glaube, da gibt es sogar Sachen von Tolkien zu, ob die runde Erde größer oder kleiner ist als die. Die flache Erde müsste doch größer sein als die runde Erde, oder? Weil wenn du so eine Projektion hast, dann ist die doch auch größer als die eigentliche Umfang. als die eigentliche Fläche des Globus, oder?
Es kommt auch darauf an, wie, wenn es jetzt ein flacher Ball ist, den du jetzt aufpumpst, also im Prinzip die äußeren Schichten nach oben und nach unten drückst, ist sie natürlich größer. Wenn du sie jetzt wirklich nur zusammenbiegst, wird sie wesentlich kleiner. Also wenn der östlichste Teil unten runter zum westlichen Teil gezogen wird und dann Norden nach Süden und das kannst du dann halt noch verschlossen, dann wäre es aber eine... Dann wäre sie ja innen drin ja hohl. Deshalb müssen wir einfach mal gucken, wenn sie denn mal rund wird, wie es da beschrieben ist.
Blauer sein, aber verschieben wir es auch später.
Gut, ansonsten, wir haben die Sonnenfinsternis, die Menschen werden geteasert. Mann, das war es mal wieder mehr. Also, und was ich mir noch rausgeschrieben hatte, am Anfang des Kapitels geht schon so hervor, dass Feanor doch irgendwie so der Liebling der Valar ist.
Ja, er ist halt der krasseste aller Elben. Also er ist der mit dem meisten Talent. Eigentlich quasi das kleine Sorgenkind, was gleichzeitig auch das Lieblingskind ist.
Nee, ansonsten war es das, was ich mir von der Sonne und Mond und der Verhüllung Valinors notiert habe.
Sehr gut, dann können wir jetzt ein bisschen tiefer gehen ins Kapitel. Florian hatte nämlich bei Discord wieder geschrieben, etwas aufgreifen, was wir an der früheren Stelle schon mal besprochen haben. Nämlich, wir erinnern uns... wir hatten schon mal darüber gesprochen, wie die folgenden Worte von Ilúvatar in der Ainulindale zu interpretieren sind. Tobias, möchtest du aus deinem Lieblingsteil des Silmarillions zitieren?
Das sind Zeile 85, nehme ich an.
Ja.
Mächtig sind die Ainur und am mächtigsten unter ihnen Melkor. Dass er es aber wisse, er und alle Ainur, dass ich Ilúvatar bin, weil ich euch jene Dinge zeigen, die ihr gesungen und möget ihr sehen, was ihr getan. Und du, Melkor, sollst sehen, kein Thema kann gespielt werden, das nicht in mir seinen tiefsten Grund hätte. Noch kann das Lied eine andere ändern, mir zum Trotz. Denn wer dies unternimmt, nur als mein Werkzeug, wird er sich erweisen, um Herrliches zu schaffen, von dem er selbst nichts geahnt.
Und im Zusammenhang mit diesem Zitat hatten wir darüber diskutiert, ob nicht am Ende alles Böse quasi gut wird. Also ob nicht alles Böse auch nur ein Mittel zum Zweck ist, um das Gute, das, was auch immer das ist, in Ilúvatars Welt
zu bringen. Also das Ziel zu erreichen.
Genau. Und da hat Florian zugeschrieben im Discord: Ich mag das Kapitel vor allem, weil sich in den Worten von Mandos und Manwë am Anfang des Kapitels eine Grundlage der Moral und der Metaphysik im Legendarium findet. Dass Böses unabsichtlich Gutes zur Folge hat. Das hat Ero Melkor ja schon nach der Musik gesagt, aber hier sieht man es in der Praxis, vergleichbar mit Gollums Rolle im Herrn der Ringe. Fëanors rücksichtsloser Rachefeldzug führt zum großen Kampf gegen Melkor und dieser zu den Liedern, von denen im Text die Rede ist, die sich insgesamt für die Welt in Anführungszeichen lohnen, weil der Preis kein anderer sein könnte. Es muss das Böse geben, damit sie möglich werden. Aber Fëanors Taten bleiben trotzdem böse, weil er versucht, gegen Ero und seine Stellvertreter auf Erden zu handeln. Es kann halt nie ultimativ funktionieren, denn es führt am Ende immer zur Selbstzerstörung und zum Beitragen zu Gottes Plan. Das finde ich eine sehr schöne Analyse dieses Zitats aus diesem Kapitel jetzt. Ich lese es noch einmal vor. Wenn Manwë sagt, so sei es, als teuer bezahlt mögen jene Lieder gelten und doch als Wohlfall, denn der Preis könnte kein anderer sein, wie Ehre zu uns gesprochen. Unerahnte Schönheit werde er zuteil und Böses soll gut sein, wenn es gewesen ist. Ich denke, das kann man einfach so stehen lassen, weil Florian eigentlich schon alles gesagt hat.
Ja.
Dann kommen wir zu meinem Lieblingsteil, nämlich reale Vorlagen für Sonne und Mond, also für Tolkiens Sonne und Mond Mythos. Da haben sich bestimmt viele von euch gefragt, okay, hat Tolkien sich das ausgedacht, dieses mit Sonne und Mond sind irgendwie Fahrzeuge und jagen sich über den Himmel, beziehungsweise der Mond jagt die Sonne und so weiter. Und tatsächlich hat Tolkien sich das ja wahrscheinlich nicht einfach so ad hoc ausgedacht, sondern er hat sich das übernommen aus anderen Erzählungen. Und Tobias, wenn du einmal auf diesen Link in Zeile 90 klickst, dann kommst du zur Edda. Genau gesagt ist das die, lass ich gerade mal gucken.
Simrock 1876, Snorra Edda, Gylfaginning.
Lass mich gerade mal gucken, ob es. Es gibt ja zwei Eddas. Es gibt, also die Edda sind quasi das Konvolut an nordischen Sagen, die wir so kennen. Und es gibt zwei Eddas. Es gibt die Prosa-Edda und es gibt die, andere Edda. Also es gibt quasi zwei Sammlungen, die eine etwas unterschiedliche Herkunft haben. Und das hätte ich mir aufschreiben sollen, beziehungsweise es mir einfach merken sollen. Aber ich gucke es lieber nochmal nach. Es ist aus der Prosa-Edda. Genau. Und Prosa-Edda. Und die Prosa-Edda ist quasi eine Sammlung, die ein Mensch namens Snorri gesammelt hat, von Legenden, die er aber schon quasi bearbeitet hat. Es ist halt immer ein bisschen schwierig bei so überlieferten Sagen, die jemand gesammelt hat. Wie viel ist da jetzt eine Kreativität? Was ist original? Es gibt ja bei Legenden, die Leute sich wirklich erzählen, gibt es immer viele Varianten und so weiter, aber darauf wollen wir jetzt nicht genauer eingehen. Auf jeden Fall ist es aus der Prosa-Edda und da aus dem Teil, der einen Namen hat, den ich nicht aussprechen kann, Gylfaginning. Gut, dass Tolkien das nicht hört, weil er wäre jetzt sehr wütend geworden, dass ich nicht weiß, wie man das ausspricht. Und da gibt es im Kapitel 11, da musst du jetzt mal runterscrollen, Tobias.
Da fragte...
Genau, du kannst gerne weiterlesen.
Da fragte Gangleri, wie leitet er den Lauf der Sonne und des Mondes? Har antwortete, ein Mann hieß Möndilföri. Er hatte zwei Kinder. Sie waren hold und schön. Da nahm er den Sohn Mond, Mani, und die Tochter Sonne, Söl, und vermählte sie mit einem Manne, Glanur genannt. Aber die Götter, die ihr Stolz erzürnte, nahmen die Geschwister und setzten sie an den Himmel und hießen Sonne, die Hengste führen, die den Sonnenwagen zogen, welche die Götter, um die Welt zu erleuchten, aus den Feuerfunken geschaffen hatte, die von Muspelheim geflogen kamen. Die Hengste hießen Avka und Elstir. Und unter ihren Bug setzten die Götter zwei Blasbälge, um sie abzukühlen. Und in einigen Liedern hießen sie Eisenkühle. Mani leitete den Gang des Mondes und herrschte über Neulicht und Volllicht. Er nahm zwei Kinder von der Erde, Bil und Hiuk genannt, da sie von den Brunnen Björik kamen und dem Eimer auf den Achsen trugen. Der heißt Serg und der Eimerstange und die Eimerstange Simul. Wildfinir heißt ihr Vater. Diese Kinder gehen hinter dem Monde her, wie man noch von der Erde aus sehen kann.
Fällt dir was auf?
Nee, ich war so damit beschäftigt, die Texte zu lesen.
Die ganzen schrecklichen Namen auszusprechen, die ganzen schönen Namen auszusprechen.
Ja, schön sind sie, wenn man weiß, wie man sie ausspricht. Aber wenn du so einen Text das erste Mal liest und so an ihr selbst den Anspruch dann auch hast, etwas korrekt auszusprechen, ist es natürlich sehr schwierig.
Okay, dann sage ich es dir, auch in der Edda ist die Sonne ein Wagen und der Mond ist vielleicht auch ein Wagen. Das ist nicht so ganz klar. Also steht da nicht explizit. Und in dem nächsten Kapitel, das wir jetzt nicht mehr vorlesen, wir verlinken euch den Link, wo ihr diese Übersetzung von Simrock kostenlos lesen könnt. Da wird auch erklärt, dass die Sonne schnell fährt, weil sie von zwei Wölfen verfolgt wird. Und diese Sache, dass die Sonne ein Wagen ist, ist eine Sache, die man in ganz vielen indoeuropäischen Sagen findet. Also ich bin ja Linguistin, von daher muss ich das leider so erklären. Andere Leute würden es vermutlich anders erklären. Also die Indoeuropäer ist eine Sprachfamilie erstmal, die über einen ganz großen Bereich in Europa und Asien geht, also quasi ganz Europa mit einigen Ausnahmen. Und die geht dann weiter und auch in Indien findet man indoeuropäische Sprachen und auch in Nepal und in Pakistan und Afghanistan und diese ganze Ecke. Und all diese Sprachen haben gemeinsam, dass man in alten Texten aus dieser Sprache, wenn es um Sage geht, häufig einen Sonnengott oder eine Sonnengöttin hat, die irgendwie einen Wagen fährt. Und das findet man jetzt eben bei Tolkien auch wieder. Zum Beispiel wisst ihr vielleicht, dass der Sonnengott Apollo der Griechen auch manchmal mit einem Sonnenwagen fährt oder mit einem Sonnenwagen abgebildet wird. Und da hat Tolkien das mit Sicherheit her übernommen. Und ich möchte jetzt noch eine andere Sage vorlesen, die Tolkien vielleicht auch inspiriert hat. Dazu muss ich aber ein Buch holen. Da bin ich wieder. Also diesen indoeuropäischen Sagen könnte man vermutlich noch viel mehr sagen. Das Problem ist nur, dass ich mich da nicht so wirklich gut auskenne. Und auch, ich habe mich sehr gewundert, dass ich keine Zusammenfassung von dem Internet gefunden habe zu Tolkiens Quellen in diesem Bereich. Falls da jemand eine kennt, dann schickt ihr mir gerne irgendwo. Ich möchte jetzt noch eine andere Sache vorlesen, mit der ich mich besser auskenne. Und zwar aus dem Gilgamesch-Epos, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Das ist eine alte Sage, beziehungsweise viele Leute sagen, es ist das älteste Epos der Welt, das noch überliefert ist. Kommt aus Mesopotamien, also heutiger Irak, und es geht um einen Helden namens Gilgamesch. Und der muss an einer bestimmten Stelle von diesem Epos, muss er quasi durch den Pfad der Sonne laufen. Und das lese ich jetzt mal vor. Achtung, es ist sehr verwirrend. Einmal, weil dieser Text sehr verwirrend ist, andererseits weil für den Text viel fehlt und man dann Sachen rekonstruieren muss und so. Also die Situation ist quasi folgendes. Gilgamesch läuft durch einen Berg, der der Pfad der Sonne ist. Das ist uns aus Tafel 9, falls jemand nachlesen will. Der Skorpionmensch öffnet seinen Mund und spricht. Er sagt zu Gilgamesch, dem König aus dem Fleische der Götter, das folgende Wort. Geh, Gilgamesch, dir will ich den Weg freigeben. Der Zwillingsberg möge dich eintreten lassen. Berg und Gebirge mögen dich bewachen, wohlbehalten mögen sie dich an dein Ziel gelangen lassen. Das Tor des Berges möge sich auftun vor dir. Als Gilgamesch dieses vernahm, da ging er los, dem Anspruch des Skorpionmenschen folgend. Der Weg der Sonne nahm er da, er durchstritt das Tor des Berges. Eine Doppelstunde dringt er in das Innere des Berges vor. Die Finsternis ist undurchdringlich, denn Licht gibt es keines dort. Nicht ist es ihm gegeben, hinter sich zu schauen. Und das geht jetzt immer so weiter. Es wird jetzt erklärt, wie lange Gilgamesch durch diesen Berg läuft. Und dann schließlich nach vielen Stunden, bei der 9. Doppelstunde, spürt er des Nordwindes Hauch. Eine frische Brise weht ihm ins Gesicht. Die Finsternis ist undurchdringlich, denn Licht gibt es keines dort. Nicht ist es ihm gegeben, hinter sich zu schauen. Als er die 10. Doppelstunde erreicht, ist der Lichtschein ganz nahe. Als er die 11. Doppelstunde erreicht, bleibt nur noch eine Doppelstunde Weges. Bei der 12. Doppelstunde trat Gilgamesch heraus, noch vor der Sonne. Also wird quasi beschrieben, wie Gilgamesch vor der Sonne wegläuft durch ihren eigenen Pfad. Und warum ich das jetzt vorlese, ist einerseits, weil ich Gilgamesch sehr toll finde. Andererseits, weil wir ja auch wieder dieses Konstrukt haben von, es gibt irgendwie einen Pfad der Sonne, die irgendwo durchführt. Und hier wird eben beschrieben, wo die Sonne durchläuft, wenn sie nachts nicht da ist, nämlich durch diesen Berg. Und wir haben hier eben gehört, nachts wird die Sonne im Silmarillion unter der Erde so durchgezogen und so ein bisschen ist das ja auch im Gilgamesch-Epos. Ob Tolkien das Gilgamesch-Epos bekannt hat, ist nicht ganz genau belegt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, weil das damals sehr in war, das zu kennen. Und von daher wollte ich einfach mal so als andere kleine, eventuell Inspirationsquelle mal ein bisschen Gilgamesch lesen. Genau, und es gibt noch eine andere Version von dieser Sonne-Mond-Mythe, die Tolkien geschrieben hat, beziehungsweise es ist nicht komplett anders, sondern es ist quasi eine längere Version davon. Die findet ihr im Buch der verschollenen Geschichte Nummer 1, was ja auch auf Deutsch übersetzt ist. Und da findet ihr auch noch mehr lustige Erklärungen von Naturphänomenen. Also falls ihr Lust habt, lest da mal die Geschichte von Sonne und Mond, heißt das, und findet selbst heraus, wie zum Beispiel der Mann in den Mond gekommen ist.
Jo.
Tobias ist wieder eingeschlafen.
Ich bin nicht eingeschlafen.
Also so viel dazu, was sind Tolkiens reale Vorlagen für Sonne und Mond. Vermutlich hat er sich das aus älteren Sagen abgeguckt. Denn es ist doch irgendwie sehr ähnlich zu diesen indoeuropäischen Sonnen. Okay. Nächstes Kapitel?
Gerne, dann mache ich hier meine Kapitelmarke.
Genau, mit Kapitel 12. Wir sind jetzt quasi zur Hälfte durch mit der Quenta Silmarillion. Also wir müssen noch 12 Kapitel und es gibt dann noch 12 weitere. Das heißt von den Menschen, was schon sagt, worum es geht. Wer kommt vor? Es kommen die Valar vor. Es kommen Menschen endlich mal vor. Tobias, freu dich. Endlich kommen Menschen.
Party!
Hey! Es kommen natürlich auch Elben vor und Morgoth kommt auch wieder vor. Wo spielt es? Hauptsächlich spielt es in Mittelerde. Und wir befinden uns jetzt im Zeitalter der Sonne. Und als kurze Zusammenfassung, wir erfahren, wie die Menschen erwachen und sich über die Welt ausbreiten und dann zum ersten Mal auf die Elben treffen. Und dann erfahren wir noch ganz viele Sachen, wie Elben und Menschen sich unterscheiden.
Oh ja. Und wir erfahren, welche Namen die Elben für die Menschen haben.
Genau, das kommt gleich. Freue ich mich schon sehr drauf. Zunächst einmal beschließen die Valar aber, nachdem diese ganze Aufregung mit der Sonne und so, beschließen sie erstmal zu chillen. Und da steht dann, nun saßen die Valar in Frieden hinter ihren Bergen und Mittelerde, nachdem es nun Licht hatte, kümmerte sie lange nicht mehr. Nur noch die Kühnheit der Noldor machte Morgoth die Herrschaft streitig. Das ist schon irgendwie so ein bisschen traurig, aber bestimmt haben die Valar wieder ihre Gründe dafür, dass sie jetzt Mittelerde quasi allein lassen und da hinter ihren hohen Mauern sitzen und sich nicht mehr kümmern. Tja, aber ansonsten hätten wir auch kein Silmarillion. Da ist wieder diese Sache mit aus Bösem wird Guten. Die Zeitrichtung geht jetzt nach der Sonne, wird uns gesagt, wir sind jetzt also in der Jahre der Sonne. Und da möchte ich nochmal zurückerinnern an eine Diskussion, die wir vor einigen Folgen hatten, nämlich was eigentlich das erste Zeitalter ist und wann es beginnt und so weiter. Und beim Aufgang der Sonne erwachen dann endlich die Menschen. Juhu! Und jetzt kommt die tolle Stelle mit den Namen. Magst du mal vorlesen, Tobias, nachdem du eben schon die Namen aus der Edda so schön vorgelesen hast?
Ganz kurz, das ist Zeile
109.
109, genau. Die Atani wurden sie von den Eldar genannt, das zweite Volk. Doch nannten sie sie auch die Hildor, die Nachkömmlinge, und gaben ihnen noch viele andere Namen. Apananor, die Nachzügler, Engvar, die Kränklichen, oder Firimar, die Sterblichen. Und sie nannten sie auch die Usurpatoren, die Fremden, die Unbegreiflichen, die Selbstverfluchten, die Tollpatsche, die Nachtfürchtigen und die Kinder der Sonne.
So, Tobias, du so als Mensch, was ist denn dein Lieblingsname?
Die Tollpatsche.
Sehr hoch im Kurs. Ich finde auch die Usurpatoren sehr gut, weil das wieder so anspielt auf das, was wir eben schon erzählt haben und gleich wieder ansprechen. Also das ist quasi die Menschen, die Elben so verdrängen und von ihrem Thron stoßen. Aber ihr könnt euch gerne auch selber taggen und sagen, was ihr als besten Namen findet und uns das dann gerne mal schreiben. Auf jeden Fall das Bingo-Feld, jemand hat mehrere Namen, ist jetzt schon so oft durchgestrichen, dass es jetzt kaputt ist.
Ja, definitiv.
Die Nachtfürchtigen finde ich auch sehr gut. Die Elben haben anscheinend keine Angst in der Nacht. Und die Unbegreiflichen natürlich, die Elben. Ich so, hä? Voll komisch, diese Menschen. Wir werden dann daran erinnert, dass das Silmarillion primär eine Geschichte der Elben ist, was wir auch schon öfter gesagt haben. Und die Menschen begegnen dann bald den Dunkelelben. Zur Erinnerung, das sind die Elben, die nicht nach Valinor gegangen sind. Und lernen viel von ihnen. Und Morgoth ist sehr schwach zu dieser Zeit, das hatten wir eben schon gesagt. Und so können sich die Menschen in der Welt ausbreiten. Aber der Schein trügt. Denn wir finden wieder eine wunderschöne. Wir finden eine wunderschöne Tolkieneske Weisheit, nämlich: Doch kurz ist der Morgen und allzu oft nur leugnet der Tag, was er versprochen. Ist das nicht schön?
Ja.
Ja, und das ist quasi so inhaltlich, was im Kapitel passiert. Also gar nicht so viel, ist ja auch relativ kurz. Und dann würde ich jetzt noch zwei Dinge ansprechen, die im Kapitel so thematisch angesprochen werden. Nämlich einmal der Unterschied zwischen Menschen und Elben, der quasi das ganze zweite Teil des Kapitels macht. Und auch im Kapitel davor hatten wir schon mal einen Gegensatz zwischen Menschen und Elben, den wir ja schon angesprochen haben, nämlich der mit der Sonne und dem Mond. Dass also die Sonne quasi das Zeichen der Menschen ist und der Mond für die Elben steht. Und zuerst mal würde ich gerne darauf ansprechen, wie das Erwachen der Elben im Kontrast zu jetzt dem Erwachen der Menschen geschildert wird. Tobias, möchtest du die Elben lesen?
Die Elben. Es wird erzählt, sobald Varda ihre Arbeit beendet hatte und sie dauerte lange. Warum auch nicht? Wieso kann nicht mal irgendetwas kurz gehen?
Weil das Silmarillion ist, Tobias.
Ja, trotzdem. Ich will nicht wissen.
Das sind Valar, die haben ganz, ganz, ganz viel Zeit.
Ich will nicht wissen, wie lange die auf dem Klo brauchen und wie lange es dauert, bis ihre Beine eingeschlafen sind. Also, es dauerte lange. Und als zuerst, na geil, Ich wusste, warum du mir den Text gibst. Die Himmel hinaufwanderte und das blaue Feuer in den Himmel über die Grenzen der Welt glitzerte. Da seien zu dieser Stunde die Kinder der Erde erwacht. Die erstgeborenen Iluvatars, sternbeschienenen See von
Kui Vienen.
Dem Wasser des Erwachens erhoben sie sich vom Schlafe Iluvatars und während sie noch stumm am Wasser saßen, erblickten ihre Augen als erstes von allen Dingen die Sterne des Himmels.
Das ist aus dem Kapitel 3 vom Erwachen der Elben und von Melkors Gefangenschaft. Und jetzt direkt zum Kontrast das Erwachen der Menschen. Beim ersten Aufgang der Sonne erwachten die jüngeren Kinder Iluvatars in dem Lande Hildorien in den östlichen Gebieten von Mittelerde. Das erste Mal aber ging die Sonne im Westen auf und als sich die Augen der Menschen öffneten, waren sie ihr zugekehrt und ihre Füße, als sie über die Erde wanderten, gingen meist in jene Richtung. Also wir haben diesen ganz krassen Kontrast von die Elben wachen auf und sehen die Sterne und die Menschen wachen auf und sehen die Sonne. Und das ist auch wieder so, dass die Sonne als Zeichen der Menschen und die Sterne als Zeichen der Elben oder eben auch der Mond. Also quasi die kleineren, die weniger hellen Gestirne sind die Zeichen der Elben. Genau. Und dann das Zitat, was ich jetzt schon angesprochen habe, nämlich die Sonne nämlich wurde als Zeichen für das Erwachen der Menschen und das Vergehen der Elben gesetzt, während der Mond ihr Andenken bewahrt. Das ist aus dem Kapitel 11, also dem Kapitel, das wir vorbesprochen haben. Und auch ein Kontrast wird gesetzt darüber, wie die Valar sich einmischen ins Leben von den Elben und den Menschen. Denn wir erinnern uns, die Elben werden ja von Orome entdeckt und kriegen dann quasi direkt Betreuung. Also die Valar denken direkt, oh, wie helfen wir den Elben, wie können wir die schützen vor Morgoth. Und jetzt ist es ja so, dass die Valar eben in Valinor sitzen und nichts tun und nicht mehr eingreifen. Und die Menschen kriegen darum gar keine Betreuung. Und dann steht da, nach Hildorien kam kein Valar, um die Menschen zu führen oder sie nach Valinor zu rufen. Und die Menschen fürchteten eher die Valar, als dass sie sie liebten. Und sie verstanden nicht die Absichten der Mächte, sondern haderten mit ihnen und lagen mit aller Welt im Streit. Und die Menschen verstehen auch nicht die Botschaften Ulmus, die er ihnen schickt. Denn Ulmus ist quasi der letzte der Valar, der sich noch richtig einmischt in die Geschicke von Mittelerde. Aber die Menschen können seine Botschaften leider nicht verstehen, auch wenn sie sie gerne anhören. Wo wir auch wieder bei der Bingo-Karte sind, Wasser spielt eine Rolle, denn ja. Wasser spielt eine Rolle. Mal wieder. Also der Klang des Wassers wird wieder als sehr schön beschrieben und als Mittel der Götter, um mit den Menschen zu kommunizieren. Dann eine weitere Sache, in der Menschen und Elben gegenübergestellt werden, sind quasi ihre Fähigkeiten. Da steht, in jenen Tagen waren Elben und Menschen an Wuchs und Leibeskraft gleich, doch waren die Elben klüger, geschickter und schöner. Und das ist jetzt eine Sache, die sich eben nur auf dieser einen Zeitpunkt in der Geschichte bezieht. Zu dem Zeitpunkt waren die Menschen noch ähnlich den Elben, mal abgesehen davon, dass die Elben klüger sind und so weiter. Aber auch das wird sich ändern. Und warum, erfahren wir gleich. Und dann zuletzt geht es noch ums Thema Tod. Und wir wissen ja, dass die Elben unsterblich sind. Und Tobias, möchtest du nochmal dieses Zitat aus Kapitel 1 vom Anbeginn der Tage vorlesen, das wir damals schon besprochen haben?
Denn die Elben sterben nicht, solange die Welt nicht stirbt. Es sei denn, Tolkien bringt sie um. Sie werden erschlagen oder verzehren sich im Leid. Auch mindert Alter nicht ihre Kräfte, es sei denn, einer wird müde von zehntausenden Jahrhunderten und zum Sterben versammeln sie sich in Mandos Hallen in Valinor, von wo sie, wenn es Zeit ist, zurückkehren mögen. Die Söhne der Menschen aber sterben wahrhaftig und verlassen die Welt. Aussparung? Tod ist ihr Schicksal, die Gabe Iluvatars, die mit der Ermüdung der Zeit selbst die Mächte ihnen neiden werden. Doch auf dem Tod hat Melkor seine Schatten geworfen, sodass er mit dem Dunkeln verwechselt wird und Böses aus Gutem kommt und Furcht aus Hoffnung.
Die Szene, die Zitat hat mir, wie gesagt, bereits schon mal angesprochen und dann auch darüber geredet, dass eben Tolkien Tod so als Geschenk darstellt, der besonders ist für die Menschen. Und jetzt in dem Kapitel von den Menschen wird noch weiter ausgeführt, was denn passiert mit den Menschen nach dem Tod. Und zwar steht da, was mit ihrem Geist nach dem Tode geschehen mag, wissen die Elben nicht. Manche sagen, auch sie begeben sich in Mandos Hallen, warten dort aber nicht am gleichen Ort wie die Elben. Und wohin sie gehen nach der Zeit der Sammlung in jenen stillen Hallen am Außenmeer, das weiß von allen unter Ilúvatar bis auf Manwë nur Mandos allein. Also das Schicksal der Menschen nach dem Tod ist ungeklärt, während wir bei den Elben wissen, dass sie eben an Schicksal der Welt gebunden werden und in Mandos Hallen darauf warten, dass sie wiedergeboren werden. Ja, so viel zum Thema Elben versus Menschen. Und dann natürlich wieder die Frage, Tobias, was willst du lieber sein? Willst du lieber ein Elb sein oder ein Mensch?
Ich bleib dabei ein Mensch.
Ich glaube, ich möchte auch lieber ein Mensch sein. Allein schon, weil ich keine Lust habe, Sachen so langsam zu tun.
Ja.
Und so lange in der Welt rumzuhören.
Außerdem ist mein Bart viel zu schön.
Ach ja, stimmt. Obwohl, wenn du Kirdan bist, dann könntest du ein Bart haben.
Ja, aber nein.
Du musst einfach nur ganz lange leben und dann kannst du wieder deinen Bart haben.
Okay.
Und dann als letztes Thema für diese Folge möchte ich noch das Verblassen der Elben ansprechen, was ich jetzt schon mehrmals so angeteasert habe. Da gibt es nämlich auch ein schönes Zitat, nämlich in späterer Zeit, als nach Morgoths Triumph Elben und Menschen einander fremd wurden, wie er es so sehnig gewünscht, schwanden und verblassten jene aus dem Elbengeschlecht, die noch in Mittelerde lebten, und vom Sonnenlicht ergriffen die Menschen Besitz. Da wanderten die Quendi durch die einsamen Gegenden der großen Lande und über die Inseln und sie hielten sich ans Mond- und Sternenlicht, an Wälder und Grotten, wie zu Schatten und Erinnerungen werdend, bis auf manche, die nach Westen Segel setzten und aus Mittelerde verschwanden. Und das geht dann eben wieder zurück auf das Zitat mit die Sonne ist das Zeichen der Menschen, der Mond ist zum Andenken der Elben, denn es ist ein Thema, das ganz präsent ist, im Silmarillion nicht so sehr, aber im Herrn der Ringe, nämlich das Schwinden oder das Verblassen der Elben. Wir erinnern uns im Herrn der Ringe zum Beispiel ganz am Anfang treffen ja Frodo und seine Gefährten auf, also die anderen Hobbits zu dem Zeitpunkt noch im Auenland, auf die Elben, die eben aus Mittelerde wegziehen an die, also erstmal zur Küste, um dann da nach Valinor zu fahren, beziehungsweise in den Westen zu fahren. Und dieses Schwinden der Elben, also dass die Elben eben weggehen und das Zeitalter der Menschen kommt, das ist eine Sache, die ja hier so angeteasert wird im Silmarillion. Und das ist auch eine mögliche Erklärung, warum die Elben im Herrn der Ringe alle so luftige, etwas also hervorgehobene, emporgehobene, schimmernde Gestalten sind, während sie im Silmarillion etwas anders rüberkommen, wie wir jetzt ja schon gesehen haben, und sich gerne gegenseitig abschlachten. Weil die, er kennt ja vielleicht dieses Meme, das sollte ich vielleicht verlinken. Okay, vielleicht finde ich das ganz schnell, wenn ich google. Elves Tolkien Meme.
Wie viele Trillionen gibt's?
Es gibt 566.000 Treffer. Aber ich suche ein bestimmtes. Ich hoffe, ich finde das mal. Oh, ich habe es direkt gefunden. Sehr gut. Ah, nein, es ist weg. Geh zurück. Ich verlinke es euch auf jeden Fall. Es ist sehr bekannt. Da steht so, oben sieht man so Elben in, wie sie so stehen, so in ihrer Schönheit und in ihrer Stille und alles ist toll. Da steht Elves in the Lord of the Rings, also Elben im Herrn der Ringe, und da steht dann Elben im Silmarillion und man sieht Elben, die sich abschlachten und
the good elves and the bad elves.
Genau. Ich guck mal, dass ich da einen schönen Link finde für euch. Dieser Gegensatz ist vielleicht damit zu erklären, dass die Elben im Silmarillion eben noch quasi in ihrer Jugend sind und noch die Welt entdecken und so und noch nicht ganz so durch sind, wie dann später, wie sie dann nach den Handlungen des Silmarillions sind. Ja, und das war's von mir zu den beiden Kapiteln. Tobias, hast du noch?
Genau, ich habe noch eine Frage, die ist mir gerade von unten durchgegangen. Morgos Beuglier kämpfen.
Ja, Morgoth Beauclear ist Melkor.
Ach, ist das Melkor persönlich?
Ja, ja. Beauclear ist noch ein anderer Name für ihn.
Aha, aber den hatten wir bisher noch nicht, oder?
Doch.
Echt?
Ja, ich glaube schon. Ich bin mir ziemlich sicher, wir den schon hatten. Warte, lass mich kurz nachgucken.
Also das erste Mal taucht in meinem PDF, taucht auf Seite 118 auf. Und nämlich genau an der Stelle. Herren von Morgoth Beauclear kämpfen.
Aber ich habe ihn schon mal erwähnt, und zwar als ich den Text des
Du willst doch nicht allen Ernstes von mir erwarten, dass ich dir zuhöre.
Tobias, bitte. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine einzige Aufgabe in diesem Podcast, mir zuzuhören.
Ach so, das heißt, du machst den Schnitt nachher?
Nein, das ist die Aufgabe nach dem Podcast für dich. Aber im Podcast
Sehr schön, sehr schön. Gut, dass wir das auch mal besprochen haben.
Nachdem du schon 15 Folgen geschnitten hast. Was wollte ich sagen? Ach genau, ich habe in der Live-Folge habe ich vorgelesen den Text des von Fëanor's Eid aus dem Lay of Lathian und meine ich, dass ich den vorgelesen habe? Und da kommt, glaube ich, der Name mal vor.
Okay, gut, wie gesagt, war jetzt halt mehr so, er fiel mir nicht spontan ein, was es damit jetzt genau auf sich hat. Und dann dachte ich, ich frage lieber nochmal, dafür sind wir ja schließlich hier. Es gibt mit Sicherheit jemand anders, der die Folge vielleicht übersprungen hat oder in dem Moment, als du das erklärt hast, gerade auf dem Klo war. Es ist doch einfach gut, wenn wir es hier einfach nochmal besprechen.
Ja, ja, ich wusste auch nicht, dass er mich nicht schon vorkam. Ich bin aber sehr traurig darüber, dass du nicht sämtliche Namen Morgoth bereits auswendig kannst.
Und aber das hat
jeden
doch
Abend Tobias, vom Schlafen gehen.
Tobias weigert betet. Sich, etwas auswendig zu lernen.
Ach ja, stimmt, das ist ja auch Teil des Bingos. Apropos Bingo, da steht es ja als nächstes auf meiner Liste.
Ja, hast du einen Würfel zur Hand?
Nein, ich glaube, ich besitze nicht mal einen.
Okay, dann musst du einfach mal, bei Google kann man, glaube ich, sagen, das können wir jetzt mal testen. Also ich glaube, man muss auf die Google-Seite gehen und dann Zufallszahl zwischen 1 und 8. Also Zufallszahl 1 minus 8 müsste, glaube ich, leite dich einfach nur auf zufallsgenerator.net und dann brauchst du eine, kannst du einfach sagen, eine neue Zufallszahl zwischen 1 und 8 generieren lassen.
Generieren. 3.
Okay, dann nehmen wir das dritte Bingo und das hat folgende Felder. Okay. Jemand ist am.
Was? Jemand ist am?
Ja, am Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Am schönsten, am besten, am tollsten,
ach so,
am beklopptesten.
Das kam vor. Das hat, Fëanor ist doch der krasseste. Da steht da, ich das wörtlich dann gemacht lassen.
Ja, Sekunde, ich suche mir gerade einen Stift. Ich weiß, ich habe hier 47.000 Laptops, aber kein Stift. Ein Stift
von Tobias läuft hektisch durch sein Büro.
Nee, ich muss einfach nur so. Das ist jetzt, wir machen jetzt Kapitel 11 ist das,
Sonne, ne? Mond und der Verhüllung Valinors. Und ich gucke hier gerade, was hier steht zu Fëanors. Zu Fëanor.
Also das ist Kapitel 11 jetzt.
Genau, und Fëanor war der gewaltigste unter allen Kindern Ilúvatars.
Alles klar, ist durchgekreuzt. Fëanor macht etwas Hitzköpfiges.
Nein. Alles wird nur berichtet, dass es da ist, aber er kommt ja zum Glück nicht vor.
Alles nur Mythen.
Ja.
Okay.
Es steht da ja, es hieß, die, ja, dass die
Wahl jemand das schwört tun. Etwas.
Nö, ich glaube nicht.
Sprachen?
Nein.
Die Adler kommen?
Nee. Oh,
jemand,
schlecht aus.
Jemand handelt aus Stolz?
Das ist eine philosophische Frage, ob man ein bisschen aus Stolz handelt und darum nichts tut. Ich würde aber sagen, nein.
Okay. Ein Halleluja-Moment.
Hatten wir gar nicht diese Folge, oder?
Unfassbar. Also so ein halber Punkt wäre das gewesen. Und dann jemand segelt gen Westen.
Es wird nur angesprochen, dass die Elben später gen Westen segelt. Also
tja,
auch nicht.
Also mit dieser Karte haben wir leider nicht gewonnen. Dann haben wir noch ein zweites Kapitel. Das heißt, du darfst jetzt nochmal den Zufallsgenerator auswählen.
Okay. 4!
Okay. Das ist Kapitel 12.
Genau.
Gab es Vorahnungen?
Warte, ich nicht verwechsel jetzt mit dem Kapitel 11. Im Kapitel 11 gab es jede Menge Vorahnungen. Ja, eigentlich schon, weil im zweiten Teil wird ja erzählt, dass dann die Elben halt.
Alles klar. Vorahnung ist abgehakt. Es wird musiziert? Nein.
Nö, außer Musik des Wassers, nee, eigentlich nicht.
Es geht um Stammbäume?
Nein.
Valar verkünden etwas?
Warte. Verkünden sie irgendwas? Nein, eigentlich tun sie ja nichts in dem Kapitel. Also nein.
Jemand wird verraten?
Also, wenn man ganz streng ist, dann werden die Menschen von den Valar ziemlich verraten, weil sie einfach alleine im Mittelalter rumlaufen lassen.
Okay,
also
nehmen wir mit. Es wird gesungen.
Bestimmt. Warte mal. Irgendwo wird gesungen. Aber ich weiß nicht, ob es in diesem Kapitel ist oder in dem davor.
Also ich kann mich an keinen Gesang erinnern in dem Kapitel. War ja eh nur 4 Seiten.
Okay, dann nein.
Irgendwas mit Nachtigallen?
Nee, leider nicht.
Jemand kommt mit den Namen durcheinander?
Ja.
Und vom Schicksal vorherbestimmt.
Auf jeden Fall. Also,
dann herzlichen Glückwunsch.
Um so. Hey!
Wir haben ein diagonales Bingo auf Karte 4.
Geil! Jetzt kannst du noch erzählen, wie man diese wunderschönen Karten kommen kann, selber als Mensch.
Genau, ich habe jetzt acht Karten designt, also das heißt Design zusammengewürfelt und einfach auf ein DIN A4-Blatt drucken lassen, auf schönes, umweltfreundliches 230 oder 250 Gramm Papier. Also im Prinzip auf der Vorderseite sind, also die Karten sind etwa A6 Größe, etwas Hacken kleiner. Auf der ersten Seite habe ich dann dummerweise 1, 2, 3, 4 und auf der Rückseite 5, 6, 7, 8 gemacht. Es ist halt einfach ein netter Gag und den könnt ihr, wenn ihr zu den Tolkien-Tagen kommt, könnt ihr sie einfach bei den Tolkien-Tagen euch abholen am Infostand oder was heißt am Tolkien-Stand. Es wäre natürlich gut, wenn ihr eine kleine Spende einfach da lässt, damit wir diesen Podcast und die anderen weiterhin produzieren können. Wir hatten durch einen technischen Ausfall, musste ich gestern Abend noch etwas bestellen, was mal eben schlappe 450 Tacken kostet. Und wir machen das hier ja alle aus Spaß an der Freude. Da steckt zwar ein Verein dahinter, aber der schwimmt jetzt auch nicht in Geld. Das heißt, falls ihr vielleicht einfach mal sagt, ach Mensch, das Silmaria-Podcast finde ich so geil und es hat mir so viel geholfen, dann könnt ihr unter dtg.li/spende könnt ihr im Prinzip für die laufenden Kosten, die wir haben, könnt ihr vielleicht mal einen Euro oder zwei in den Hut werfen, natürlich auch gerne mehr. Das Schöne ist dabei, dass ihr auch eine Spendenquittung bekommt. Das heißt, ihr könnt die Sachen, wenn ihr eine Steuererklärung einreicht, könnt ihr sie mit einreichen. Unterstützt halt nicht nur das Silmaria-Projekt damit, sondern auch Einschlafen in Tolkiens Welt, Tolkiens Briefe, Tolkien in 5 Minuten, den Tollcast und im Prinzip so alle Podcasts, die es von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft gibt. Und weil wir ja so bekloppt sind und euch was Gutes tun wollen, bekommt ihr am Stand der Deutschen Tolkien-Gesellschaft auf dem Tolkien-Tag auch Sticker. Wir haben die Cover alle auf 5,2 x 5,2 cm Sticker bestellt. Da sollte es auch ausreichend geben. Und dann könnt ihr euch im Prinzip die Sticker eures Lieblingspodcasts oder von allen Podcasts.
Auf die
Podcasts.
Stirn kleben.
Wir bringen auch dieses Jahr wieder eine Handvoll Klebetattoos der Deutschen Tolkien-Gesellschaft mit. Die könnt ihr euch dann tatsächlich auf die Haut kleben und damit über das Gelände laufen. Genau. Und wir schauen einfach mal, ich habe jetzt 175 Stück bestellt. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall die Produktionskosten, die waren ja jetzt nicht so hoch, ich glaube irgendwie 40 Euro, 50 Euro mit Versandkosten, dass wir die irgendwie bei Spenden wieder reinkommen, dann sehr schön, dann zahlen wir jetzt wenigstens nicht drauf. Arbeitszeit ist im Verein ja eh immer unbezahlt. Und ich habe also eigentlich nichts anderes getan, als mir das, was wir in der letzten Folge vorgelesen haben, mal ein bisschen sortiert, ein bisschen gerade gezogen, das, was passt, zusammengefügt. Hatte mich dann auch entschieden, jetzt nicht irgendwie jemand ist am schönsten, jemand ist am geilsten, sondern einfach zu sagen, wie wir ja gemerkt haben, jemand ist am Punkt, Punkt, Punkt. Ich finde, das reicht aus. Und das Schöne ist natürlich, Maria bekommt dann ja auch etwas und dann können wir uns am Anfang der Sendung jeder würfeln und dann können wir gucken, ob wer von uns beiden das Bingo der Folge hat. Und je nachdem, wie das bei euch ankommt, wie ihr es habt, wie viel Geld dabei rumkommt, also wie gesagt, wenn wir die Kosten wieder irgendwie bei Spenden reinkriegen, ist das ideal. Dann können wir uns auch mal überlegen, es ein klein wenig professioneller zu machen, dass ich zum Beispiel sage, ich lerne aus den Fehlern, die ich jetzt gemacht habe. Und man macht im Prinzip so ein kleines Set fertig mit dann irgendwie ein paar mehr. Wir hatten ja noch ein paar weitere Ideen, was man damit machen kann. Und dass man im Prinzip sagen kann, so idealerweise, was sagtest du, wir hatten jetzt 12 Kapitel, haben wir 12, haben wir noch 24, dann kommen noch mal 12. Das heißt, wir sind irgendwie bei 36 Kapitel. Kommt das in etwa hin?
Nein. Es kommen jetzt noch 12 Kapitel in der Quinta Silmarillion und dann kommen noch 2 längere Kapitel.
Ach, 2, dann habe ich dich falsch verstanden. Das heißt, wir sind bei 24 bei der Quinta plus 2 plus die 4 vorher. Sagen wir mal, wenn wir nachher im Prinzip so.
Die zwei vorher. Wir haben 24 plus 4 quasi.
Okay, dann würde ich mal gucken, dass wir vielleicht mal 30 fertig kriegen, je nachdem, wie das bei euch ankommt. Und dann machen wir einfach. Einfach so schöner, so ein schönes Set fertig und dann kann man halt gemeinsam Silmaria-Bingo machen. Und wie ihr feststellt, es sind auch Sachen mit dabei mit, jemand kommt mit den Namen durcheinander. Oder es gibt doch, glaube ich, Tobias weigert sich, Tobias will nichts auswendig lernen. Es steht aber auch, Maria sucht ein Buch. Also auch den hätten wir heute haben können.
Ja, das tue ich.
Genau, also
Story
wie gesagt,
of my life.
Die Gibt's kostenlos am Stand. Wir freuen uns immer über eine kleine Spende. Wenn
und ich bin natürlich auch am Stand. Also ihr könnt, wenn ich gerade da bin, könnt ihr das von mir direkt bekommen und dann eure Sachen, die ihr sonst immer so lieb ins Internet schreibt, mir dann ins Gesicht sagen.
Nur Lob. Genau. Mich erkennt ihr an den gelben Haaren. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, hä, gelbe Haare, wenn ihr mich seht, wisst ihr, was ich meine. Und ansonsten sind wir beide ja auch auf der Hauptbühne.
Also, ja.
Wir laden dich hier ein, der Tollcast and Friends. Wir möchten natürlich auch unseren eigenen Podcast nochmal vorstellen. Und das heißt, da sehen wir uns dann auch nochmal. Und ja, wir wissen, für Samstag gibt's keine Karten mehr. Für Sonntag gibt's noch eine Handvoll Rest. Mir ist auch klar, dass jetzt nicht jeder durch Deutschland tingeln kann. Ihr könnt hier einfach mal irgendwie ein kleines Feedback schreiben über silmaria.de, ob ihr solche Sachen auch haben wollt, auch wenn ihr nicht da seid, dann können wir einfach mal ein bisschen abschätzen, wie viele Millionen Exemplare für die Trillionen Hörenden da draußen wird produzieren müssen. Und dann würde das Ganze wahrscheinlich auch einfach zum Selbstkostpreis. Also wir wollen uns ja nicht dran bereichern. Ne? Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir machen das ja aus Spaß und Erfreut, weil wir das im Marillion nicht nur mir, sondern auch die anderen bekannt machen möchten und helfen möchten. Und das zeigt auch das Feedback, was ihr uns schickt. Und ja, das habe ich mal einen kleinen Monolog gehalten, aber würde mich halt freuen, wenn wir viele von euch am Stand der DTG sehen und einfach mal ein paar nette Worte wechseln.
Oh ja, mich erkennt ihr daran, dass ich existiere. Ich weiß nicht, ich habe keine Merkmale, an denen man mich irgendwie identifizieren kann.
Man muss einfach immer die Person ansprechen, die am DTG-Stand steht. Und wenn sie sich wie Maria anhört, dann ist es auch Maria.
Wobei ich vor einiger Zeit, in längerer Zeit neben einer Person saß, die mich nicht erkannt hat an der Stimme.
Oh, okay.
Obwohl sie leidenschaftliche Silmaria-Hörerin ist. Also.
Oh je. Yeah. Ansonsten hätten wir hier noch die Lottozahlen für wann auch immer. 2, 17, 20, 22, 28, 38.
Okay, ist notiert. Wenn wir davon dann 1 Million gewinnen, dann werden wir investieren in
Silmaria-Bingos für alle kostenlos.
Auf jeden Fall.
Und solange ihr nicht im Lotto gewinnt habt, bleibt es bei den Hausaufgaben.
Oh ja. Nächstes Mal lesen wir nur ein Kapitel, nämlich Kapitel 13. Unfassbar, nach Kapitel 12 kommt Kapitel 13.
Oh mein Gott. Wie
von der Rückkehr der Noldor. Wie konnte es dazu kommen, dass auf 13 die 12 folgt? auf 12 die 13. Ja,
also, das frage ich mich auch, wie auf 13 die 12 folgen kann.
Ja, das Sprachfähigkeit nimmt wie immer ab.
Und ihr habt nur verdammt kurz Zeit, nämlich theoretisch eigentlich nur eine Woche, bis Happy Kadaver.
Ah ja, stimmt, wir haben ja einen früheren.
Also 2 Wochen.
Wir mussten die Folge vorziehen, weil wir im Juli keine Zeit haben zum Aufnehmen. Genau, also lest es schnell, es gibt Action.
Sicher, ihr habt es alle gehört, wir zeichnen auf am Mittwoch um 20.48 Uhr. Maria hat gesagt, Kapitel 13, es gibt Action.
Ja, es heißt nicht umsonst Kapitel 13. Ja, es gibt wirklich Action und es gibt Instrumente an Orten, wo man sie nicht erwartet.
Okay, by the way, es heißt übrigens Silmaria, die ultimative Bingo-Edition.
Okay, das ist ein sehr guter Name.
Ja.
Oder, wie wir auch sagen, etwas Herrliches und Verwirrendes.
Genau, aber so heißt ja schon diese Folge.
Das ist der Untertitel.
So, dann schließen wir hier mal eben ab. Und dann bleibt die obligatorische Frage, du lebst doch, ich habe keine Würgegeräusche gehört. So schlimm scheint der Tee nicht gewesen zu sein oder hast du ihn einfach in die Pflanze gegossen?
Ich habe ihn getrunken, aber es schmeckte eher sehr mild. Also es war nicht so ganz schlimm. Also ja, aber Salbei, nein, danke. Bitte bringt mir keinen Salbei-Tee dabei. Vorbei.
Genau, Geschenke nehmen wir natürlich beide gerne an, auf den Tolkien-Tagen oder auch sonst. Überhaupt kein Problem.
Bitte bringt mir einzelne Teebeutel mit. Bitte keine ganzen Packungen, weil die kann ich nicht mitnehmen, aber wenn ihr mir einzelne Teebeutel mitbringt, dann verspreche ich euch, ich werde den Tee trinken und euch erwähnen, wenn ihr euren Namen draufschreibt.
Apropos, vielen lieben Dank. Ich habe nämlich noch eine Aufgabe zugeschustert bekommen. Und zwar möchte ich hier jemand eine Erwähnung als Sachenbring-Minion.
Ach so.
Und das geht jetzt also einen herzlichen Dank an die liebe Annika, bekannt aus Tolkien in 5 Minuten, Tolkiens Briefe, was immer noch nicht angestartet hat, aber auch dem Tollcast, Pressesprecherin der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und Beauftragte für internationale Gäste und Beziehungen und offizieller Bring-Minion des ersten Vorsitzenden, die mir heute schnell eben die kommentierte Edda-Ausgabe von Klaus von See hochgebracht hat, als auch das Silmaria, die ultimative Bingo-Edition, die ich beide nämlich habe unten liegen lassen. Und damit habe ich meine Schuldigkeit getan und ich hoffe, sie hört uns nicht während der Fahrt zum Tolkien-Tag, weil dann könnte es sein, dass sie nie ankommen wird.
Ja, das wäre sehr tragisch. Aber wieso hast du die kommentierte Edda-Ausgabe der Legung und hast es nicht erwähnt? Du hättest sagen können, du könntest jetzt nachgucken, was da steht zu dem Sonne- und Mond-Ding.
Richtig, hätte ich machen können, aber du warst leider zu schnell.
Entschuldigung, das ist ein Podcast, du kannst einfach reinbrüllen.
Nee. Na, ich habe hier die siebenbändige Klaus von See-Ausgabe von der Universität Winter Heidelberg. Die Kommentare, die vollständig.
Von der Universität Winters? Okay, man merkt, du bist nicht so in akademischen Kreisen.
Nee, wieso? Hier steht Universitätsverlag Winter Heidelberg.
Genau, das ist, aber Winter ist halt der Verlag. Und,
ach so.
Und der ist in Heidelberg. Und das ist ein sehr bekannter Verlag für akademische Literatur. Aber die Universität Winter Heidelberg ist auch fehlgut.
Ja, dann gibt es auch einen Sommer Heidelberg. Nee, also wie gesagt, vielen Dank an Sophie Lemburg, die mich darauf gebracht hatte. War ein kleiner, etwa doch tieferer Griff ins Portemonnaie, aber ist sehr hilfreich, vor allem wenn man, wie man feststellt, ja auch immer wieder Anspielungen auf die Edda gibt und Co., da mal nachzugucken. Und Tolkien wird auch an diversen Stellen mal zitiert. Also als Referenz, wo diese Teile halt nachträglich aufgegriffen wurden.
Falls du dir auch eine kommentierte Ausgabe des Gilgamesch-Epos zulegen willst, empfehle ich die Übersetzung von Stefan M. Maul. Ist auch deutlich preiswerter und ein ganz kleines Büchlein.
Okay.
Tolkien wird natürlich nicht erwähnt.
Dann kann ich es leider nicht kaufen, weil dann kann ich es nicht in die Bibliothek stellen.
Kannst du wohl. Ich habe doch gesehen, dass ihr da auch nicht tolkieneske Sachen stehen habt.
Ja, in der Schundliteraturecke.
Entschuldigung, da standen einige sehr hübsche Bücher.
Ja, muss immer Platz schaffen. Dieses Jahr kommen ja noch etliche neue Bücher dazu.
Etliche neue Bücher.
Ja, aber das sehen wir dann. Wir schwurbeln ab. Hast du noch irgendetwas, liebe Maria?
Hunger, aber sonst nichts.
Dann iss doch mal was.
Ich werde gleich was essen.
Gut, wann bist du auf den Tolkien-Tagen?
Ab Mittwoch.
Sehr gut. Dann sehen wir uns ab Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch, heute in einer Woche. Ich bin ab Montag da.
Ja, ich komme dann, wenn hoffentlich schon alles aufgebaut ist.
Nein. Ja, aufgebaut ist ja schön und gut, aber den DTG-Raum muss ja trotzdem noch befüllen.
Wir haben sogar zwei Stände dieses Mal.
Oh, und wir haben neues Merchandise.
Oh, was ich noch gar nicht gesehen habe. Ich werde einfach nur das Merchandise jetzt angucken.
Tja, also wenn du wissen willst, was es ist, im Vorstandsforum, also im Beraterforum, findest du alles.
Ach ja, ich werde mich nicht spoilern. Ich möchte es sehen, wenn ich es in den Händen habe.
Okay, komm allerdings erst am Mittwoch, wie du. Passt dann ja. Also ihr Lieben, dann sag ich schon mal auf jeden Fall schöne Zeit. 2 Wochen, denkt dran. Und ich hoffe, wir sind viele von euch auf den Tolkien-Tagen.
Yay, kommt zum DTG-Stand. Und lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.